Moin und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des LogTech Podcast. Ich bin Steffen Liermann, wie immer dein Host für diese Show, und heute habe ich Simon Leontares von CargoCast zu Gast. CargoCast unterstützt Stückgutmediteure mit KI-basierten Vorhersagen. Wie das funktioniert und was das alles umfasst, erfährst du in dieser Folge. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein Dank an den Sponsor der heutigen Folge, und zwar Shipeo. Shipeo ist weltweit führender Anbieter für multimodale Supply Chain Transparenz und hilft großen Versendern sowie Logistikanbietern dabei, ihre Supply Chains widerstandsfähiger und kundenorientierter zu betreiben. Shipeos Transparenznetzwerk ist in mehr als 1000 TMS- und Telematiksysteme integriert und bietet unter anderem durch Machine Learning Algorithmen eine einzigartige Ethergenauigkeit. Wenn du mehr Details dazu hören magst, dann schau einfach mal unter shipeo.com vorbei. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Moin Simon, willkommen in der Show.
Hi Steffen, vielen Dank, dass du da sein darf, und ich freue mich auch heute aufs Gespräch.
Ja, sehr cool. Bin sehr gespannt. Zum Start hin stelle ich dir vielleicht einmal ganz kurz vor. Erstmal kurz was zu dir persönlich und dann steigen wir zum Thema CargoCast ein.
Ja, vielleicht kurz zu mir persönlich. Ich bin Simon Leontares, 30 Jahre alt, einer der beiden Co-Founder von CargoCast. Bin gebürtiger Paderborner, also da, wo jetzt CargoCast auch sitzt. Hab da auch mein Studium absolviert, also erstmal Bachelor und Master im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und mit einem Schwerpunkt auf Maschinenbau. War sehr automotive geprägt erstmal und bin dann später übers Studium quasi zu CargoCast gekommen. Also war quasi, es gibt eine Uni-Connection, ähnlich wie bei CargoBoard, steigen wir wahrscheinlich später auch drauf ein.
Ja,
prinzipiell zu mir, ich habe ein Faible für Digitalisierung und vor allem in der Logistik hat es mir da angetan, da mit digitalen Lösungen die Operations zu optimieren.
Na cool. Also du willst jetzt aber nicht selber, hast keinen Entwickler-Background oder sowas?
Nee, absolut nicht. Eigentlich ging es in Richtung Werkstoffkunde und dergleichen und Fertigungsfachwaren. Programmierung war wirklich nur ein Semester mal im Modul, aber das war es auch schon.
Na cool. Also so ein bisschen artfremd irgendwie dazugestoßen und nicht wieder rausgekommen.
Ja, die Datenthematik hat es mir am Ende angetan und halt die Möglichkeiten, ja.
Na cool. Zum Thema zu CargoCast. Erzähl doch mal, was macht ihr, was steckt genau dahinter?
Ja, wenn man CargoCast so auf den Kern runterbricht, dann geht es eigentlich darum, wie man mit Hilfe von Algorithmik die Ressourcenplanung optimieren kann, und das einfach, indem man bestehende Daten, die ja in den Hülle und Fülle im Logistikbereich vorhanden sind, optimal ausnutzt, analysiert und daraus dann zusätzliche Informationen gewinnt, die zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig oder gar nicht genutzt werden.
Okay, und das heißt, ihr sprecht irgendwie auch auf eurer Website häufiger vom Netzwerk oder der Netzwerkebene. Über welche Daten sprechen wir? Also was für Daten sind das, mit denen ihr arbeitet?
Genau, also wir bewegen uns ja bei uns im Bereich der Stückgutlogistik. Das ist jetzt der Teilbereich im Gesamtlogistik-Kontext. Und da ist es ja in der Regelfall, dass der Stückgutlogistiker vernetzt ist in einem Netzwerk, beziehungsweise ob es ein firmeninternes Netzwerk ist, wie bei Großkonzernen, oder halt Kooperationsnetzwerke. Es gibt ja verschiedenste Kombinationen, aber prinzipiell sind ja alle irgendwie in Netzwerken organisiert. Deswegen sprechen wir im Regelfall von Netzwerken, weil die Daten, die wir beziehen und die wir einbeziehen, sind nicht nur die Daten eines einzelnen Spediteurs im Einzelstandort, sondern im Regelfall berücksichtigen wir auch Netzwerkdaten, also aus dem Netzwerk, wo es bei uns explizit vor allem die Cargo-Line. Wir arbeiten da hauptsächlich erstmal mit Sendungsdaten, also ganz normal Daten, was ging von wo nach wo, welche Sendungsspezifika gab es, von welcher Postleitzahl, welches Gebiet ging das, und dann halt vor allem historische Sendungen, das ist echt der Kern, worauf dann unsere Algorithmik trainiert später. Da brauchen wir dann so fünf bis sechs Jahre in historischen Trainingsdaten. Was wir halt nicht verarbeiten, weil es ja für uns gibt eigentlich keinen Anlass für, sind dann Daten, zum Beispiel, wer jetzt welcher Kunde ist, das ist dann in dem Maßstab irrelevant, das spielt keine Rolle, aber es geht dann wirklich halt eigentlich so, ja, wir nennen es mal Kopfdatensatz, alles, was diese eine Sendung beschreibt, dann wirklich erstmal, genau, darauf trainieren wir. Und das verwenden wir auch für unsere Software.
Cool. Und eure Hauptkundengruppe, sind das dann auch die Sammelgutspediteure?
Genau, ja. Genau, also als Serviceanbieter richten wir uns an Sammelgutspediteure und an diese Systemzentralen von halt so von Kooperationsnetzwerken, wenn es dann halt ein internes Netzwerk ist, dann halt der Einzelkonzern, der sein eigenes Netzwerk betreibt, genau. Und da haben wir dann für die beiden Kundensegmente einmal für das Netzwerk, die Systemzentralen, haben wir dann ja, unser Tool zur Simulation und Netzwerksteuerung und für die Sammelgespielteur an sich, ist dann eine Ressourcenplanung für den Nahverkehr und Umschlag.
Ja, cool. Und ihr seid, du hast es eben schon angesprochen, ähnlich wie Cargo Board aus dem gleichen Programm herausgewachsen. Das ist richtig, ne? Aus dem gleichen
Genau, ja,
Programm.
das ist richtig.
Ja.
Es war ja, die Cargoline hat ja mit der Universität Paderborn Workshops durchgeführt. Da ging es um digitale Geschäftsmodelle und wir waren dann quasi nach Cargo Board oder im nächsten Workshop ein Jahr danach dran, kurz vor Corona und haben da dann unsere Idee gepitcht und entsprechend weiterentwickelt und konnten dann entsprechendes Funding für uns gewinnen und daraus dann CargoCast gründen.
Na cool. Aber von euch war vorher keiner von den Gründern bei Cargoline, oder?
Nee, also Gründer sind Pascal und also Pascal Dietrich, mein Co-Founder und ich. Wir sind zu zweit. Haben beide keinen Logistik-Background, also beide eher branchenfremd gewesen in dem Sinne. Pascal ist Wirtschaftsinformatiker, also der hat den technischen Background dann, was die Algorithmik angeht. Und wir sind dann quasi erst in dem Workshop mit Logistikern zusammengekommen und haben dann so entsprechend die Lösung oder die Lösungsidee entwickelt, die wir dann jetzt verwirklichen.
Na cool. Und würdest du sagen, dass eure Strategie oder auch was CargoCast heute ist, dass das irgendwie auch maßgeblich dadurch beeinflusst wurde, durch diese enge Beziehung zu Cargoline?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil die Herausforderungen, die wir quasi unserer Lösungsidee zugrunde gelegt haben, doch sehr spezifisch sind für Sammelgutspediteure. Also ich glaube, klar, Demand Forecasting oder Forecasting-Thematik, dann beschäftigt sich jeder Logistiker, aber jetzt eine Nahverkehrsplanung zu optimieren oder einen Hallenumschlag, das ist dann auch eher was Sammelgutspezifischeres.
Ja.
Und da hat doch die Cargo auf jeden Fall ihre Herausforderungen an uns herangetragen und was uns dann auch geprägt hat in unserer Vision, wo wir uns hinbewegen.
Ja. Und ist es dann so, dass ihr das auch außerhalb der Cargoline, sage ich mal, ja, challenge diesen Status oder die Probleme, die Cargoline hat und schaut, ob das auch bei anderen so ist? Oder habt ihr euch wirklich zum Start hin voll darauf fokussiert, was die Probleme bei Cargoline sind?
Wir haben uns zum Start komplett auf die Cargoline fokussiert. Der Vorteil allerdings dabei ist ja, dass die Mitglieder in den Stückgut-Kooperationen nicht immer nur in einer Kooperation sind. Das heißt, die sind in anderen Kooperationen auch drinnen, meistens. Somit ist es dann so, dass ja, die Problematik auch automatisch wissen wir, dass die auch in anderen Netzwerken, also in anderen Kooperationen besteht oder in anderen Stückgut-Netzwerken, weil es halt wie ein komplett Stückgut-spezifisches Problem ist, was man halt hat durch
Okay,
diese
ja.
Bündelungseffekte und dann der Verteileffekte im Nahverkehrsgebiet, genau.
Und wenn ihr jetzt auf Basis historischer Daten arbeitet, du hattest eben, glaube ich, gesagt, 5 bis 6 Jahre an Trainingsmaterial oder Trainingsdaten braucht ihr. Sind das Daten, die Sammelgutspediteure einfach immer so parat haben oder habt ihr auch Probleme, überhaupt an die Daten erstmal ranzukommen?
Ja, ich habe es jetzt 5 bis 6 Jahre gesagt, das wäre optimal, das muss die Traumvorstellung, die wir haben.
Aha.
Haben wir nicht bei jedem. Es geht auch mit 1 bis 2 Jahren. Prinzipiell ist aber wie bei ja, ich kann jeder Algorithmikanwendung, je mehr Daten, desto besser, weil einfach mehr Trainingssituationen entstehen. Da geht es von
Ja.
Feiertagssituationen, da erkennt der Algorithmus einfach mehr drin. Und ja, um die Frage jetzt zu beantworten, nee, wir haben leider nicht für jeden immer diese 5 bis 6 Jahre, es kommt auch mal vor, dass der einzelne Stückgutspediteur da nur ein Jahr anbieten kann oder mal zwei, drei und dann sind die auch schon im Archiv, dann müssen die wieder quasi ja aus dem Archiv geholt werden. Das ist dann schon teilweise ein hoher Aufwand, die dann an uns zu übermitteln, aber es geht, also es funktioniert.
Okay, und es ist aber schon so, dass jeder neue Kunde von euch, da werden die Algorithmen nochmal neu trainiert. Es ist nicht so, dass ihr das einmal trainiert und dann funktioniert das für alle Kunden gleich.
Genau, also wir entwickeln zwar die Modelle an sich erstmal für alle Kunden gleich, aber es ist eine breite Masse an, also es sind mehrere Modelle, es ist nicht ein Modell und es wird dann, also die KI an sich sucht dann aus, welches Modell am besten auf welchen Spediteur passt, auf welche Modelle und auch die Konfiguration, also wie das Modell dann quasi neu, für jeden neu angelernt, dass dann die einzelnen Parameter bestimmt werden. Das passiert auf jeden Fall für jedes Einzeldepot neu, bei jedem neuen Datensatz, den wir Kunden, den wir anbinden. Weil auch nur so wären wir in der Lage, auch die einzelnen, ja, auch wenn es alles Stückospediteure sind, erstmal mit den ähnlichen Herausforderungen und Dynamiken, aber an sich ist es dann trotzdem so, dass auch schon allein das Bundesland was ausmacht, wie sich jetzt Sendungsdynamiken verhalten oder ist es ein urbanes Gebiet oder ist es eher ein ländliches? Ja, gibt es viele verschiedene Einflüsse und das muss natürlich dann angelernt werden. Das macht das System automatisch. Also ich sage jetzt nicht, hier ist jetzt ländliches Gebiet, sondern das passiert automatisch, aber solche Charakteristika bilden sich halt in so einer Sendungshistorie ab und das wird dann halt erkannt und bei dem Forecasting quasi mit berücksichtigt.
Okay. Und kannst du vielleicht mal so ein Beispiel geben, wie Kunden von euch Forecasting oder Simulationen von euch nutzen, um wirklich die Prozesse irgendwie aktiv zu verändern oder zu optimieren?
Genau, also ja, das Forecasting-Thema ist hauptsächlich ja im Depotbereich wird es eingesetzt. Da geht es einfach darum, dass wir den Kunden einen Sendungsforecast bereitstellen, also welche Sendungsvolumina er in den nächsten 19 Arbeitstagen, also bis zu 4 Kalenderwochen quasi pro Tag und in der Gesamtwoche bei sich im Sammelgut Eingang haben kann. Und zum jetzigen Zeitpunkt ersetzt diese Information ganz simpel einfach das, was der Spediteur eh schon macht. Also im Moment ist es so, er würde, also ohne Prognosen, würde er sich quasi, entweder kommt er aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, zu sagen, okay, ich brauche x Fahrzeuge, weil ich erwarte 650 Sendungen. Und würde dann entsprechend seine Fahrzeuge planen oder halt er hat eine Excel-Tabelle, zieht es da ein paar Daten raus und wird dann eine manuelle Vorhersage machen, wie wir es nennen. Also wird sich überlegen, okay, ich habe gewisse Trends drinne. Ich befinde mich gerade im Juni, das ist jetzt kurz vor dem Sommerloch, da geht es runter. Solche Faktoren, also Erfahrungswert lässt er dann zu diesen Zahlen, die er sich irgendwo rausgezogen hat, einfließen und wird dann eine Prognose machen, wie viele Fahrzeuge er braucht. Und was wir machen, wir ersetzen einfach nur diesen manuellen Prognosewert durch einen berechneten Wert, der halt quasi von der KI berechnet wurde und so dann eine präzise Grundausgangssituation zu schaffen. Also es ist noch nicht so, dass wir sagen, okay, dass ihr werdet jetzt genau 60 Fahrzeuge benötigen, sondern wir im jetzigen Stadium ist es erstmal so, dass wir nur die Grundausgangssituation verbessern und da, wo wir uns jetzt hinentwickeln wollen, ist dann ja, quasi aus dem Forecast zur Optimierung, wo wir dann direkt dahin gehen, dass dann das ob der optimierte Vorschlag ist, was dann genau gemacht werden soll.
Okay. Hast du eine Zahl, wie viel Prozent genauer ihr seid als als die manuellen Prozesse oder die manuellen Forecasts, die sie für sich haben?
Leider nicht, weil das ist genau die Frage, die man sich immer dabei stellt. Es gibt aber fast keine Möglichkeit, die zu erheben, weil dann müsste es ja eine Parallelplanung geben, also die quasi parallel läuft und die Annahmen, die zur Bestellung der Fahrzeugmengen quasi bisher gemacht wurden, die werden nirgendwo dokumentiert bei den Stückgutspediteuren. Also das heißt, wir haben jetzt leider, wir haben keinen Benchmark, weil wir auch nicht parallel laufen lassen können, also im Sinne von, ist deine Vorhersage jetzt so und so viel Prozent schlechter als unsere? Wir wissen, dass wir besser sind. Wir können aber auch nicht sagen, genau wie viel wir besser sind als der jetzige Stückgutspediteur. Und das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Je weiter die Speditionen digitalisiert sind, im Regelfall ist es auch so, dass sie dann ein bisschen mehr Datenkompetenz haben, dann entsprechend auch bessere Prognosen treffen können, weil sie einfach übersichtlicher Daten aufbereiten können und somit dann nicht nur rein aus dem Bauch entscheiden. Ne?
Ja, okay. Ja, ist natürlich schwierig, aber was sind so also welche Person unterschreibt am Ende des Tages den Vertrag mit euch? Also wer ist der eigentliche Buyer von euch?
Im Regelfall der Speditionsleiter. Also
Okay,
Speditionsleitungsebene, genau. Ja.
und sind die, also wie denken die darüber nach? Wie messen die für sich, ob das ein Erfolg ist? Weißt du das?
Ich glaube, sie da kein direktes Maß, kein Kriterium haben, wo sie sagen können, ich challenge alte Werte gegen neue Werte, sondern das ist eher so, dass sie wissen, okay, wir haben es jahrelang über Bauchgefühl gemacht. Das ist auch meistens gar nicht schlecht, aber wir geben denen auch dann meist Testphasen, wo sie unsere Prognosen über mehrere Wochen testen können, wo sie dann ein Gefühl dafür entwickeln, okay, so gut kann es sein. Und dann machen sie für sich einfach eine Abschätzung, wenn sie es über das ganze Jahr laufen lassen, welchen Mehrwert sie rausziehen könnten also durch unsere Prognosen, gegenüber
Ja.
dem, was sie nach dem bisherigen System hätten. Aber so ein Kriterium, an dem ich festmachen kann, leider nicht. Aber wäre schön, aber habe ich leider nicht.
Und es ist dann aber auch so, dass die sich ja sowieso aktiv die Zeit sparen, dieses Forecasting zu machen, ne? Weil das halt durch euch übernommen wird.
Das sowieso, ja. Das fällt auch komplett weg, genau.
Okay. Na cool.
Das war jetzt aber auch nur der Bereich quasi, wo wir jetzt im Stückgutdepot sind. Wir haben es ja auch für Systemzentralen noch und da geht es dann wirklich, also wir stellen es ja auch der Cargo in Systemzentral zur Verfügung und die bekommen für jedes, also muss man so ein Netzwerk als Verbindung mit Knoten vorstellen, und jedes Depot ist ein Knoten. Dann bekommt die Systemzentrale halt auch zur Netzwerksteuerung einen Forecast für jeden einzelnen Knoten. Was passiert in dem Knoten? Also was wird erwartet im Knoten? Wie entwickelt sich der Knoten? Und kann darüber noch Abschätzungen vornehmen. Also die müssen das ja nicht so genau machen. Die müssen ja keine Zustellfahrzeuge planen und Mitarbeiter im Umschlag, sondern die müssen nur gucken, okay, ist das Netzwerk stabil oder nicht stabil? Und
Ja.
müssen gegebenenfalls den Knoten unterstützen, dass der seine Mengen, die auch in Zukunft schafft oder nicht. Das stellen wir der Systemzentrale zu bereit und das ist halt für die so ein Steuerungsinstrument, wie so die Gesamtauslastung über die nächsten Wochen bewerten können, um zu schauen, ob man proaktiv da Maßnahmen ergreifen muss.
Ja. Und das heißt, diese die Vorhersagen beziehungsweise auch die Trainings basieren immer auf den einzelnen Standorten beziehungsweise Knotenpunkten. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr einfach alle Datensätze in die Engine schmeißt und dann sagt er euch automatisch sofort für alle Standorte die einzelnen Forecasts, sondern ihr trainiert es immer auf den einzelnen Knotenpunkten.
Genau, also die Forecast auf den Knotenpunkten sind auf den Knotenpunkten und wenn wir zum Beispiel das, also immer das, was wir gerade vorhersagen wollen. Wenn wir im Knotenpunkt das Sendungsvolumen vorhersagen wollen, trainieren wir auf den Knotenpunkt. Und wenn wir das Gesamtnetzwerk, also die Gesamtnetzwerkmenge, also alle Knotenpunkte quasi zu einem großen zusammengefasst vorhersagen wollen, dann nehmen wir auch die Gesamtnetzwerkmenge.
Okay, cool. Wie lange dauert das, wenn ihr jetzt die Datensätze, ich weiß nicht, von 2 Jahren oder auch von 6 Jahren reinschmeißt? Wie lange dauert das, bis das Training durch ist? Sind das irgendwie ein paar Minuten, ein paar Stunden oder dauert das echt mehrere Tage?
Ja, welche Art von Training? Also wir haben einmal das Training, wo wir quasi die KI anlernen. Das dauert dann mehrere Tage, also Stunden bis Tage. Das hängt mal davon ab, ob wir jetzt, wie viele Daten wir jetzt gerade reinnehmen, ob wir jetzt gerade einen gleichzeitig machen oder mehrere Spieltöre gleichzeitig, aber es ist schon ein längerer Prozess. Und dann das Erstellen der neuen Prognosen, das passiert jede Nacht. Das dauert dann, wenn die KI quasi einmal antrainiert ist, dauert das dann im Regelfall nur noch eine halbe Stunde, Stunde. Das geht dann recht fix, aber dieses Antrainieren ist halt das, wo dann quasi Parameter gesetzt werden, was viel Zeit kostet.
Ja, okay.
Und vor allem auch Rechenleistung. Also, das ist.
Ja, absolut. Also wenn man so ein bisschen auch mal schaut, wie das am Anfang bei, keine Ahnung, der häufigste Eintrittspunkt für den Otto-Normalverbraucher in KI ist ja irgendwie ChatGPT. Wenn man da am Anfang mal geschaut hat, wie häufig das überlastet war, kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn ich da wirklich auch riesen Datensätze reinschmeiße, ne?
Ja, klar. Also, ist auch, also ich würde jetzt auch, glaube ich, hier nichts Falsches erzählen, wenn ich sage, dass auch bei uns ab und zu mal die Ressourcen ausgelastet sind und auf einmal eine Fehlermeldung kommt, es geht gerade nicht weiter, wir dann im Skript eingreifen müssen, um zu sagen, okay, starte das nochmal neu, weil es einfach manchmal wirklich dann zu Lastspitzen kommt, die man so gar nicht vorhersehen konnte, dass das gerade passiert. Man kann es auch nicht immer ganz nachvollziehen, dann muss man halt nochmal ein bisschen beim Prozess gegenregeln, Prozesse anders abstimmen, dass dann nächstes Mal flüssiger läuft oder komplett durchläuft, fehlerfrei. Ja, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, wie kommen die Daten denn überhaupt bei euren Kunden an? Ist das, dass ihr ein Webinterface zur Verfügung stellt oder taucht das irgendwo bei denen in den Systemen auf?
Also die Informationen stellen wir denen quasi über ein Webinterface zur Verfügung. Also wir haben eigentlich zwei Methoden. Also entweder, dass wir denen ja, einfach eine customized Webanwendung zur Verfügung stellen, wo sie dann selbst drauf sich einloggen können. Oder was wir auch haben, was eigentlich die meisten von unseren Kunden nutzen, das ist dann für die Cargoliner, dass wir uns, ja, wir haben eine Anwendung eingebettet in deren Zentralsystem. Und da ist dann quasi einfach, ja, wie so ein, ja, wie eine Anwendung auf dem Desktop halt, kannst du auch, klickst du drauf, wirst weitergeleitet und dann bist du im Browser auf unserer Anwendung, auf unserer Plattform drauf und kannst die dann da benutzen.
Okay, na cool.
Genau. Aber alles webbasiert.
Ja, na, super. Und ihr habt ja vor Corona seid ihr gestartet, ne?
Genau, 2019 im Sommer war der Workshop, 2020, 2019 im Winter gab es das Commitment für den Invest, genau, und dann sind wir gestartet, ja.
Okay. Das heißt, ihr habt auch schon so diese, sage ich mal, absurden Transportzeiten während der Pandemie und was nicht alles seitdem alles passiert ist, mitgenommen. Wie beeinflusst das irgendwie so ein Forecasting oder die Algorithmen? Ist das irgendwas, wo ihr aktiv irgendwie auch gegensteuern müsst in den Trainings oder ist das was automatisch erkannt wird?
Ja, also kleinere Ausreißer werden automatisch erkannt, beziehungsweise sind dann von der Impact nicht so hoch ist, gar nicht so schlimm. Das beeinflusst dann die Prognose nicht, so dass du sagst, okay, wir haben jetzt die nächsten 4 Wochen nur noch schlechte Ergebnisse. Corona würde ich jetzt aber als großen Impact bezeichnen. Da ging es ja natürlich von jetzt auf gleich auf null runter. Und das war schon, da mussten wir manuell eingreifen und das wird nie anders, aus meiner jetzigen Sicht, nie anders möglich sein bei so Forecasts, dass man solche Zeiten dann bereinigt manuell, weil das kann man keiner, also nach meinem jetzigen Stand, keiner KI beibringen, zu sagen, okay, automatisch zu erkennen, was das Problem war und vor allem, wann es wieder losging, wieso es wieder losging, also wann der Lockdown gelockert wurde, wann wieder angefangen wurde. Ja, vielleicht wird es da bald immer Lösungen für geben. Nach meinem jetzigen Wissensstand gerade ist es schwierig, sowas zu erkennen im Demand Forecasting und wird dann manuell bereinigt, genau. Aber das kommt ja auch zum Glück. Also solche Ereignisse haben wir bisher auch erst, ja. Zum Glück erst einmal.
Ja, ich meine, wir hoffen auch alle nicht, dass so Pandemien häufiger vorkommen.
Ja.
Und wenn, dann zumindest nicht so mit einem riesen Einfluss auf das alltägliche Leben, glaube ich, oder auf das Arbeitsleben.
Also noch dazu, also zum Beispiel Ukraine-Krieg oder sowas, da mussten wir jetzt keine Eingriffe machen. Also das waren so Sachen, das sind dann Trendentwicklungen, entwickeln sich automatisch Trends halt, die werden automatisch erkannt, weil da gibt es halt nicht dieses Abrupte von 100 auf 0. Und das ist halt problematisch. Alles andere wird erkannt und da müssen wir auch gar nicht wirklich eingreifen.
Okay, das heißt aber, er erkennt dann schon so, okay, der Trend in den letzten 2 Wochen ist irgendwie nach oben oder nach unten, und passt es dann für die Folge-Forecast jeweils mit an, oder wie?
Genau, also der Trend, das ist dann genauso. Aber allgemeine Trend, der wird dann in Abhängigkeit zu allen anderen Einflüssen genommen, die das Modell noch mitbewertet und dann wird die Abschätzung für den Forecast quasi unter Berücksichtnahme dieses Trends auch mitgemacht, ja, genau.
Inwieweit habt ihr auch irgendwie Echtzeit-Insights mit dabei, die da auch kurzfristig noch was verändern? Weil du hattest jetzt gesagt, die Daten laufen nachts einmal, aber passiert auch irgendwie kurzfristig was mit Echtzeitdaten?
Genau, so nachts laufen die Modelle. Wir kriegen die Daten aber in Echtzeit reingespielt bei uns. Die jetzigen Anwendungen, die wir haben, also quasi die jetzigen Daten, die werden in Echtzeit reingestreamt bei uns. Wir greifen uns einmal nachts alle Daten, die wir bekommen haben, und nehmen die als Trainingsbasis. Die Echtzeitdaten, die werden wir jetzt in unserem nächsten Tool, das Cargo Up, ist quasi für den Sendungsumschlag gedacht. Da werden dann auch Echtzeitdaten mit reingenommen, die werden allerdings dann nicht explizit in den Forecast noch nicht mit berücksichtigt direkt. Das ist dann der zweite Schritt, dass wir quasi auch auf Echtzeitdaten dann mit forecasten, also wie sich quasi unter dem jetzigen Stand die weitere Nachtentladung entwickeln wird. Ist natürlich ein Vorteil, weil man den Status quo quasi direkt mit einfließen kann und nicht sagen kann, nur von außen stehend, ohne dass man die aktuelle Situation bewertet, sondern es wird jetzt. Ja, das ist gerade schwierig zu erklären. Hör auf. Mit den Echtzeitdaten kann man halt die aktuelle Situation abbilden und dann darauf basierend den Forecast machen. Und beim anderen muss man halt immer ausgehen von als komplett Außenstehender, ohne dass man aktuelle Situation bewerten kann, hat man nur einmal eine Kennzahl und das war es dann für die ganze Nacht. Beim anderen kann man es halt entsprechend der Entwicklung neu bewerten.
Ich hatte es bei euch auf der Website schon gesehen, dass ihr Cargo Up mit Coming Soon sozusagen markiert habt.
Genau.
Das heißt, was genau steckt dahinter im Detail dann?
Genau, im Detail ist es einfach, es geht darum, dass wir haben bisher die Forecast auf Sendungsgröße, also Sendungsanzahl. Das ist so eine Allzweckwaffe, die im Stück Logistik benutzt wird ja, viele Planungsszenarien. Die ist auch erstmal an sich ganz gut. Kann man auch viel aus ableiten mit Erfahrung, ist aber nicht optimal, weil im Sendungsumschlag interessiert mich eher so die Handlings. Zeit, beziehungsweise die Handling-Units, die ich bewegen muss. Darauf muss ich eigentlich die Personalplanung machen und nicht die Sendungsanzahl. Und jetzt fangen wir an, halt diese Allzweckgröße runterzubrechen und gehen jetzt auf Handling-Units runter. Und im Cargo-Up ist dann die Zielgröße halt Handling-Units und Mannstunden, dass man dann konkret schon gesagt bekommt, okay, ich brauche x Mannstunden für x Handling-Units, die ich an dem und dem Tag erwarten werde.
Ja gut, da ist natürlich auch wichtig dann, dass sich das mit den Echtdaten anpasst, ne?
Genau, ja.
Na cool. Wie aufwendig, also ich meine, du bist jetzt auch nicht der technische Aspekt bei euch, aber ich stelle mir das gerade sehr, sehr aufwendig vor, wenn ich da auch noch Echtzeitdaten mit reinspielen lassen möchte, weil dann sprechen wir auch wirklich über eine richtige Schnittstelle zu den TMS-Systemen, oder? Oder woher kriegt ihr dann die Echtzeitdaten?
Die Echtzeitdaten, genau. Also wir haben im Moment nicht direkt eine Schnittstelle zu den TMS-Systemen, sondern wir haben entweder zu dem Zentralsystem der Stückgut-Kooperation eine Schnittstelle. Oder halt, wir machen es, ja, es ist dann über, wir haben bei uns ein Seeburger-System im Einsatz und dann haben wir quasi, dann schickt uns der Partner über einen FTP-Server, SFTP-Server oder auch eine API entsprechend die Daten an unser Seeburger-System und da verarbeiten wir die dann. Es ist dann in quasi Echtzeit, genau, ja. Aber es ist nicht direkt, also es geht immer, im Regelfall ist es immer über so ein, ja, wie jetzt einmal mal formuliert, eine EDI-Schleuder, also irgendein Wandlersystem, was quasi diese Daten aus dem TMS nimmt und dann im Regelfall halt weiterleitet, genau. Ja,
okay.
Aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das dann in Echtzeit zu machen. Also da stehen wir auch vor einigen Aspekten, wo wir sagen, okay, hätten wir jetzt nicht erwartet, dass es dann jetzt so schwierig wird. Das ist dann von, dass teilweise Scan-Events einfach alle 5 Minuten übertragen werden oder alle 15 Minuten, auch beim Kunden schon, weil der hatte bisher noch nie den Bedarf, dass die alle 5 Sekunden übertragen werden, weil er hat noch keine Anwendung, die in Echtzeit sowas monitort. Und jetzt gehen wir zum Kunden hin und sagen, ey, wir bräuchten die aber eigentlich so schnell wie möglich, damit wir dir das beste Echtzeitbild geben können. Dann guckt ihr bei sich ein System rein und stellt fest, ja gut, bei mir im TMS ist das so eingestellt, dass die Scannungen nur alle 15 Minuten verarbeitet werden. Ja, dann vor solchen Hindernissen steht man dann teilweise. Ist aber, glaube ich, normal, wenn man jetzt in den Bereich das erste Mal vorstößt, weil es auch, glaube ich, es fängt jetzt an, dass Anwendungen in diesem Echtzeitbereich wirklich größer werden, die dann auch Scan-Events und dergleichen verarbeiten.
Ja.
Also extern verarbeiten, genau.
Und es sind ja auch, beziehungsweise habt ihr dann Kunden auch außerhalb des Cargoline-Netzwerks oder könnt ihr euch zumindest auf die einheitliche Systemlandschaft verlassen? Ich würde jetzt mal unterstellen, einfach, dass Cargoline eine einheitliche Systemlandschaft hat, aber dann wahrscheinlich ist das gar nicht der Fall, ne?
Sie haben ein einheitliches, also ein Zentralsystem, da sind Daten drin, auch die können wir uns verlassen, dass die einheitlich sind, das, aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil die werden gespeist aus den uneinheitlichen TMS-Systemen. Das benutzt zwar alle den gleichen Standard, das ist Board 512 bzw. Fortress 100 Standard. Aber je nach Partner ist dann natürlich auch die Qualität, inwieweit die Regelungen für das Zentralsystem eingehalten werden, auch unterschiedlich. An sich ist das schon, also erfüllen sie ja wirklich eine sehr hohe Güte, aber auch da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Aber an sich ist mit dem Zentralsystem schon ganz gut und ja, bei den Einzelkunden, wenn wir außerhalb der Cargoline unterwegs sind, was wir vereinzelt sind, da haben wir dann die gleichen Herausforderungen auch. Ich meine, auch meistens gleicher Standard, das ist ja komplett in der Stückgutlogistik eigentlich der gleiche Standard. Aber da stehen wir dann auch vor Herausforderungen, wie kriegen wir jetzt die Daten in der entsprechenden Qualität bei uns rein. Ja.
Ja. Ja, okay. Okay, das ist natürlich dann auch schwierig von der Datengrundlage damit einheitlich zu arbeiten. Aber wie ist das? Könnt ihr auch Kunden außerhalb des Cargoline-Netzwerks bedienen oder macht ihr das heute schon?
Wir machen das schon. Also wir haben einen Großkunden außerhalb des Cargoline-Netzwerkes. Es ist auch dadurch, dass halt an sich das Format, also der Standard für alle gleich ist, also eigentlich mit Stückgut in der Stücklogistik geht es auch.
Aha.
Die Herausforderung, wie du schon gesagt hast, in der Güte, inwieweit dann so Datenqualitätsansprüche erfüllt werden, das ist dann die größte Herausforderung. Das heißt, sind die vollständig? Können die uns 3, 4, 5, 6 Jahre historische Daten geben? Können die in Echtzeit übermitteln? Welche Übertragungswege schaffen die? Was können die?
Mhm.
Das sind dann mehr die Herausforderungen. Und denen dann halt auch unsere Gütekriterien quasi ja, zu erklären, was für eine Güte wir brauchen, weil die Güte, die wir quasi für einen guten Forecast brauchen, an was Datenqualität angeht, die ist nochmal deutlich höher als das, was einem aktuellen Betrieb quasi verwendet wird. Ja.
Okay, also das heißt, es kann auch schon sein, dass der Kunde eigentlich seinen Prozess so ein bisschen detaillierter gestalten muss oder ein bisschen mehr Datenpunkte generieren muss für sich.
Genau, Datenpunkte in der höheren Qualität manchmal, genau, das ist eher der Punkt, dass in der höheren Qualität generiert wird, ja.
Okay. Jetzt hattest du schon gesagt, und es steht ja auch auf eurer Website, dass ihr halt mit KI arbeitet. War das von Anfang an so oder ist das erst jetzt im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahren mit dazugekommen?
Nee, das war tatsächlich von Anfang an so. Wir haben so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt bei der Lösung. Also wir haben quasi mit einem schwierigen Aspekt begonnen und haben uns erst die KI angeschaut, wie kann man die KI entwickeln und jetzt erst entwickeln wir dann quasi um die KI herum. die Tools weiter. Ist quasi so wie das Backbone unserer Lösung. Nee, es ging auch direkt damit los, um halt, weil der die Idee war halt, Demand Forecasting für Stückgutspediteure anzubieten, einfach als um die Planungssicherheit zu erhöhen.
Ja, okay. Das heißt, die KI schaut, welche Algorithmen sie anwendet, oder weil ich glaube, du hattest das vorhin so geframed, irgendwie, dass ihr mehrere Algorithmen habt und dann wird entschieden, welcher davon jetzt bei dem jeweiligen Forecast angewendet wird. Ne?
Genau, genau, ja. Das ist dann so der KI-Part dazwischen, plus halt ein, zwei, ja, man nennt es KI-Modelle, neuronale Netze, die drin laufen, das sind einzelne Modelle auch, aber die fallen auch in diese, unter die Entscheidung der KI, okay, welcher Algorithmus, beziehungsweise welches Modell ist jetzt das Beste, für welche Modellkombination ist das Beste, für welches Depot, um dann einen validen Forecast zu liefern. Genau.
Na cool. Ja, echt spannend. Und ich glaube auch ein Feld, wo man in Zukunft, wenn jetzt überhaupt mal vernünftige Daten zur Verfügung stehen. Ich meine, jetzt auch, wenn ihr irgendwie 5 bis 6 Jahre Historie bekommt an Daten, sei mal dahingestellt, wie genau die damals waren, ne, vor 5 bis 6 Jahren. Ich glaube, das ist halt auch jetzt, je neuer die TMS-Systeme werden oder je mehr Unternehmen die Daten wirklich auch länger nachhalten und damit eine höhere Datenqualität vielleicht auch nachhalten, werden wahrscheinlich auch die Forecasts auch immer wieder besser, ne?
Kann man davon ausgehen, dass also wie viel das besser wird, ist schwer abzuschätzen, aber ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass jetzt halt die Unternehmen auch viel mehr auf digitale Anwendungen fokussieren müssen, steigt automatisch auch die Datenqualität. Ja, dann ist halt immer das Prinzip Garbage in, Garbage out. Und wenn man dann an der einen Seite einfach was verbessert, dann kommt im Regelfall auch hinten was Besseres raus und so. Ja, so ist bei uns auch.
Ja. Und habt ihr, wenn ihr mit irgendwie Kunden zusammenarbeiten wollt, gibt es von eurer Seite irgendwelche Anforderungen, die der Kunde erfüllen muss, um überhaupt, damit die Möglichkeit besteht, dass ihr zusammenarbeiten könnt, außer den Daten aus der Historie? Oder könnte da theoretisch jeder Stückgutspediteur mit euch zusammenarbeiten?
Prinzipiell sind wir erstmal für jeden Stückgutspediteur offen. Es gibt so ein bisschen Größengrenzen, wo dann das Demand Forecasting an seine Grenzen stößt, dass dann, wenn du so ein Depot hast, so unterhalb von 200, 250 Sendungen. Da werden Forecasts schwieriger, weil die Ausschläge einfach, ja, wie beschreibt man das? Wissenschaftlich kann ich es gar nicht beschreiben, aber auf jeden Fall. Das Forecasting wird in der größeren Region einfach schwieriger, weil die KI dann weniger Grundtrainingsmaterial hat und dann schwerer zu einer Entscheidung kommt. Ja. Die Entscheidung dann nicht mehr so wirklich abwechslungsreich ist, weil einfach die Grundlage fehlt. Das heißt prinzipiell alles an Depots über 200, 250 Sendungen darüber und dann auch wieder, je mehr, desto besser. So genauer wird es auch da. Aber prinzipiell ist da wieder für jeden offen.
Na cool. Also eigentlich ein Luxusproblem, dass nur Kunden zu klein sein können, aber nach oben hin keine Grenze.
Ja, genau. Aber wobei jetzt auch, wir würden es halt auch gerne den kleineren zur Verfügung stellen, das ist aber leider technisch, funktioniert es halt nicht.
Ja. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn man dann irgendwie einen Schnitt ziehen kann über die kleinen Standorte oder so.
Vielleicht.
Wie ist das mit den ganz großen Stückgutspediteuren? Sind die irgendwie da, haben die das Problem für sich erkannt und sind die selber an so Lösungen dran? Oder ist das ein unbespieltes Feld, wo ihr eigentlich ganz locker aufspielen könnt?
Es war ein recht unbespieltes Feld bis vor, ich würde sagen, 3, 4 Jahren. Es sind jetzt auch andere Kooperationen dabei, sich da Lösungen entwickeln zu lassen. Machen es allerdings dann bei, nicht bei Startups, sondern bei einem etablierten, entweder Forschungsinstitute, Fraunhofer, oder halt Konzerne, die sich in dem Bereich spezialisiert haben, beziehungsweise da eine gewisse Kompetenz haben. Ist es aber trotzdem noch recht wenig vorhanden. Also manche werden es vielleicht in-house haben, das weiß ich aber nicht, ob es in-house wer gemacht hat, das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß aber von einer Großkooperation, einem großen Logistiker, dass sie es gemacht haben mit externen. Aber an sich ist es erstmal noch eine recht ungespielte Wiese bei vielen Bereichen.
Ja, also ich glaube, das ist auch, ist ja wirklich ein Riesenthema, was du nicht mal eben so gelöst hast. Und was halt auch wahrscheinlich dann, wo zum einen erstmal Experten brauchst, die sich mit dem Themenfeld auskennen, und dann brauchst du halt die Daten in der ausreichenden Menge, um überhaupt Modelle testen zu können. Und da musst du ja schon wirklich richtig groß für sein, um da überhaupt diese Daten zu haben.
Ja, absolut. Und auch die Verbindung halt von Leuten, die die Kompetenz haben, es an sich erstmal technisch zu entwickeln und dann aber auch gleichzeitig ein Logistikverständnis mitbringen, weil das ist bei der Entwicklung auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Was bei uns auch so ein, ja, vielleicht in meinem im Institut, was sich nicht darauf spezialisiert hat, auf Logistik dann ein Vorteil sein kann. Die könnten vielleicht den Algorithmus an sich erstmal ohne aus technischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht ein bisschen besser schreiben als wir, aber da fehlt dann das Logistik-Know-how, was dann einfließen muss, damit dann der Input besser ist. Ist auf jeden Fall eine große Herausforderung auch, dass man das abgebildet bekommt. Ja.
Ja. Würdest du sagen, dass es überhaupt möglich gewesen wäre für euch zu starten ohne die Unterstützung von Cargoline? Weil ich gehe mal davon aus, dass die euch eben auch viele Daten am Anfang überhaupt erstmal zur Verfügung gestellt haben, ne?
Würde ich jetzt gerade sagen, nee, wäre nicht möglich gewesen. Aber wir hatten wirklich das Glück und das Privileg, dass wir deren Daten in einem gewissen Rahmen nutzen konnten. Aber wenn das jetzt nicht, also es müsste doch, es muss ein sehr großer Datensatz sein, sonst macht das, ist das sehr schwierig.
Ja.
Also schon war schon auf jeden Fall ein sehr, sehr essentielles Asset für unseren Start.
Ja, na cool. Was würdest du oder was war für dich so als Logistikbranchenfremder die Erkenntnis, die dich am meisten staunen lassen hat zu der Logistik?
Ja, da wurde ich schon öfter zu gefragt und es ist tatsächlich immer die gleiche Antwort geblieben. Für mich war es wirklich der Punkt, wie Stückgutkooperationen, wie haben die Hauptläufe nachts in Stückgutkooperationen funktionieren. Also dass sie sich quasi dann, wie die quasi diese Taktung funktioniert, dass da bilaterale Absprachen zwischen Einzeldepots gibt, wie sie ihre Trailer tauschen an Autobahnraststätten und dann teilweise in Dreierkombination Brücken hin und her tauschen und dann weiterfahren und das funktioniert. Und dass das in ganz Deutschland durch wirklich manuelle Absprachen funktioniert. Und das hat mich, das war der Umstand, der mich am meisten erstaunt hat. Ich so, das kann nicht sein. Wir können ja nicht mehrere Millionen Sendungen darüber produzieren, nur dass sie den bilaterale Absprachen in einem komplexen Netzwerk mit 52 Unternehmen haben. Und dann
Ja.
treffen die sich nachts an der Autobahnraststätte und tauschen irgendwie Trailer aus, dann fahren die zurück und das funktioniert. Aber das habe ich vom Hocker gehauen.
Das kann ich verstehen, das stimmt. Das ist wirklich grundsätzlich gibt es viele Dinge in der Logistik, wo man sich fragt, wow, okay, das funktioniert unfassbar. Aber
Ja, also ich.
irgendwie, ja, es funktioniert seit nicht Jahrhunderten, aber es funktioniert seit sehr, sehr langer Zeit. Vielleicht nicht auf dem effizientesten Weg, wie es sein könnte, aber es funktioniert halt.
Absolut, also und vor allem für mich war Logistik bis dahin, also jetzt ganz übertrieben mal gesagt, okay, ich weiß, hier fährt ein Cap-Dienst rum, der bringt mir mein Paket und das war's. Also
Ja.
ja, deswegen war das schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, krass.
Ja. Ja, es ist ja auch ein absurd großes Feld. Also selbst, ich meine, ich habe Speditionskaufmann gelernt, ich habe aber zum Beispiel nie was mit Landfracht zu tun gehabt.
Okay.
Meine ersten Landfrachtberührungen waren bei Tradelink. Also es ist wirklich, ist ja so breit. Es gibt ja auch in Regionen Deutschland, wo du irgendwie vielleicht keine Häfen in der Nähe hast oder keine Flughäfen. Da bist du ja dann automatisch schon mal Landfrachtfokus. Also es gibt ja wirklich so viele Themenfelder innerhalb der Logistik, dass es
Vor allem
ja
dann
eigentlich.
jeder mit einer komplett eigenen Challenge eigentlich. Also
Ja,
dann, ja, schon.
genau. Jeder Bereich wieder komplett anders. Jeder Bereich hat seine Spezialgebiete, seine Eigenheiten. Schon, ja, ein Feld, wo man sich, glaube ich, ein Leben lang dran aufhalten kann, ohne dass es langweilig wird.
Auf jeden Fall, vor allem jetzt mit der Digitalisierung weiterschaut, Vernetzung von den ganzen Bereichen, die dann irgendwie zusammenspielen müssen. Also ich glaube, da hat man
Ja.
die nächsten 20, 30 Jahre gut zu tun.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Bis zur Rente können wir es durchhalten, auf jeden Fall.
Das schaffen wir, ja.
Rente ist so am Ende des Lebens. Wir sind fast am Ende des Podcasts. Deswegen kommt jetzt mal so die Frage des letzten Podcast-Gastes an dich, und zwar von Alexander Doll. Und seine Frage ist, wie wird das Arbeitsfeld der Logistiker durch die neue Welt beeinflusst? Und die neue Welt würde ich jetzt einfach mal beziehen. Wir haben es ehrlich gesagt nicht ausdefiniert, aber die neue Welt würde ich mal beziehen auf Technologie, aber auch auf ständig neue Situationen. Das ist halt nicht mehr diesen Lauf gibt, wo alles irgendwie ganz normal funktioniert, sondern wo ständig irgendwelche Krisen an allen möglichen Enden der Erde auftauchen. Ja, wie wird das Arbeitsfeld der Logistiker dadurch beeinflusst?
Also ich würde sagen, dass vor allem jetzt unter geopolitischen Aspekten wird die Logistik irgendwie schaffen müssen, eine noch höhere Flexibilität zu liefern und dabei gleichzeitig aber geringe Kosten gewährleisten zu können. Also es ist im Moment noch, wenn man jetzt das Beispiel mit den Houthi-Rebellen anschaut, die Kosten, die durch die entstanden sind durch den verlängerten Seeweg, sind schon enorm. Klar wird man das nicht ganz vermeiden können, aber irgendwie muss man es hinbekommen, dass man eine hohe Flexibilität in Zukunft gewährleisten kann, auch in anderen Krisenfällen, aber gleichzeitig es schafft, dass die Kosten auf Kundenseite nicht so enorm nach oben steigen. Ich glaube, das wäre ein enormer Vorteil, wenn man das realisiert bekommt. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil ist nicht mal eben gemacht und ob es so gemacht werden kann, wie man es jetzt, wie ich es jetzt so einfach hier formuliere, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn man das schafft, dann hätte man da einen wirklich, wirklich großen Vorteil, beziehungsweise etwa ein großes Problem gelöst. Und ja, was das Arbeitsumfeld sonst angeht, ich glaube, dass wir uns dann in der Logistik beschäftigen müssen, dass es immer weiter, dass wir einfache Prozesse automatisieren, dass wir durch Digitalisierung und Automatisierung viele manuelle Aufgaben wegfallen werden und die Arbeitsplätze aber beibehalten müssen, um halt eine höhere Kundenbindung zu schaffen. Also heißt alles irgendwas, was beim Kunden Mehrwert schafft, ob es im Servicebereich ist, ob irgendwie, wie auch immer, alles, was die Kundenbindung und das Kundenerlebnis und die Zufriedenheit steigert, dass wir darauf den Fokus legen müssen. Ja, ich glaube, das wird auch die nächste große Aufgabe sein, quasi Wegfall von manuellen Aufgaben und dann aber Switch der Arbeitskraft hin zu einem ja, kundenorientierten Dienstleistungsbereich.
Also eigentlich ein attraktiverer Job für den Logistikbereich, wenn man so will, ne? Also weg von diesen manuellen,
Wenn
immer Zahlen eingeben.
es die Frage, ob die Leute, die jetzt manuelle Arbeit machen, ob die dann auch gerne mit dem Kunden sprechen wollen würden oder sich
Das stimmt
quasi,
wiederum.
aber ja.
Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Aber zu deinem Punkt, den du eben gesagt hattest, auch, dass die immer mehr Effizienz mit niedrigeren Kosten vielleicht. Ich glaube, da ist tatsächlich die Lösung einfach, was heißt einfach, zu sagen, ich habe nicht immer Dumpingpreise in Zeiten, wo es gerade gut läuft oder für Reedereien oder so schlecht läuft, sondern ich habe irgendwie mal ein konstantes Preisniveau, dass ich nicht mehr für jede kleine Krise, die irgendwie ein bisschen die Kosten für die Transporteure erhöht, riesen Ausschläge habe, sondern dass es halt einfach ein bisschen stärker gelevelt ist, ne? Dass es ein nachhaltiges Preismodell gibt, wo sowohl Spediteure als auch Frachtführer davon leben können. Und wo halt auch mal ein bisschen eingepreist ist, dass es mal Situationen gibt, wo es halt, keine Ahnung, einen Weg um Afrika herum gibt oder sowas, dass da dann nicht gleich wieder der Preis um 200% steigt, zum Beispiel. Ich glaube, das wäre ein
Genau,
Ansatz.
ja, auf jeden Fall. Also würde auf jeden Fall auch dem Einzelnen immer in der Planungssituation helfen. Ich meine, jetzt ist ja so, dann schließen auf einmal die Frachtraten nach oben und dann fragt sich die Hälfte der Leute, okay, wie soll ich das bewerkstelligen?
Ja.
Es kann halt langfristig kein Weg sein.
Ja, eben, um da einfach so ein bisschen konstant reinzubringen. Und das ist dann wahrscheinlich ein Preisniveau, was über dem liegt, was wir in den letzten anderthalb Jahren vielleicht hatten. Aber ist dann halt auch ein Preisniveau, was mal Bestand hat, auch wenn irgendwo mal ja, irgendwer eine Rakete auf ein Schiff schießt oder was auch immer passiert, ne?
Ja, nee, stimme ich auf jeden Fall zu. Also, das wäre ein guter Schritt.
Cool, dann zum Abschluss nochmal eine Frage von dir an den nächsten Gast.
Ja. Ich erfahre nicht, wer der nächste Gast ist, oder?
Nein.
Okay.
Versucht jeder, aber also, die
Das glaube ich. Ja. Welche Rolle werden komplett autonom fahrende Carrier, ob jetzt See, Land oder Luftfracht, in den nächsten 20 Jahren im Bereich der Logistik spielen?
Das finde ich gut. Bin ich gespannt auf die Antwort. Du darfst jetzt deine Antwort natürlich nicht darauf geben, ansonsten wäre es gespoilert, aber ich
Hey,
bin sehr
ich habe da
gespannt.
auch so keine, deswegen bin ich mal interessant, was jemand anderes dazu sagen würde. Ich fand
Ja.
die Frage spannend.
Na cool. Super. Dann recht herzlichen Dank, Simon. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, Chef.
Und euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dass ihr noch viele Datensätze nutzen könnt und damit die Forecasts deutlich verbessern könnt.
Wir geben unser Bestes.
Cool, vielen Dank, mach's gut, bis dahin.
Danke, ciao.
Ciao, ciao. So, und das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du die Folge deinen Freunden oder Kollegen weiterempfehlst und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.